Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Fast 10 Jahre lang lebte Richard Wagner als Emigrant in Zürich und verfasste dort gewichtige Werke. Gelegenheit für die Zürcher im Wagnerjahr auch ein bisschen mitzumischen. Die Zürcher Festspiele gehen dieses Jahr ins Treibhaus Wagner. Mit einem Stück zur Festspieleröffnung wurde der deutsche Regisseur und Autor Hans Neuenfels beauftragt. Richard Wagner, wie ich Welt wurde, überschreibt er die Angelegenheit. Wie sie Theater wurde, weiß Andreas Kloy.
Eine Musik voller Spannungen, ein Komponist voller Widersprüche, Inbegriff der herrlichsten Musik, aber auch des niederträchtigsten Antisemitismus. In Wagners Zürcher Jahren destilliert sich so etwas wie eine Quintessenz daraus. In diesen 1850er Jahren, als er in Zürich Tristan schrieb, die Wesendonck-Lieder, den Ring anlegte, seine theoretischen Schriften zur Zukunftsmusik verfasste, aber eben auch das Pamphlet über das Judentum in der Musik. Wie wäre es, wenn er 20 Jahre später, kurz vor seinem Tod, noch einmal nach Zürich zurückkehrte? Dies ist die fiktive Situation in Hans Neuenfels Wagner-Pastiche, das er als eine wahre Fantasie bezeichnet. Wagner und seine tüchtige Manager-Gattin, die Liszt-Tochter Cosima, kommen noch einmal nach Zürich, treffen alte Bekannte wie die Wesendonks, aber auch Gottfried Keller oder den schon toten Franzosen Charles Baudelaire. Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit mischen sich zur Fantasie.
Ich dachte mir, dass das Leben an einer besonders starken Stelle meiner Existenz, an einem Ort in Zürich, an dem ich vor einem Vierteljahrhundert 9 Jahre lang lebte, zum Großteil meiner Schriften und Kompositionen in den Grundstein legte, etwas Eigenständiges mit mir macht, mich mit etwas überrascht, das nicht mehr ich gestalten, erfinden, entwerfen muss, sondern was mir zufällt, wie jedermann.
Es wird nichts draus an diesem Abend. Neuenfels ist viel zu sehr damit beschäftigt, Information zu vermitteln. Viel Information. Er ist andauernd am Stemmen und Hieven, Daten transportieren, Werke nennen, Bezüge knüpfen. Er tut sich enorm schwer mit der umständlichen Konstruktion seiner Fantasie und kommt nur an ganz wenigen Stellen überhaupt dazu, fantastische Funken daraus zu schlagen. Es bleibt alles sehr eindimensional, zuvörderst die Figur von Richard Wagner selber, aber auch Gottfried Keller als alkoholisierter Bünzli oder der Bayernkönig Ludwig II. Als Hysteriker aus dem Märchen. Einzig in der Musik, der Neuenfels viel Raum gibt in seinem 3-stündigen Abend mit einem Kammerorchester und Sängern vom koproduzierenden Zürcher Opernhaus, kann Wagner mehr Facetten zeigen. Da stellt sich zwischendurch tatsächlich so etwas wie eine Wagnersche Weltwerdung ein an diesem Abend, häppchenweise, in den brüchigen Klängen der kleinen Formation.
Und die nächste Vorstellung, die gibt es morgen Dienstag im Schiffbau. Der deutsche Autor und Regisseur Hans Neuenfels hat soeben in Zürich sein Stück Richard Wagner, wie ich Welt wurde, zur Uraufführung gebracht. Damit hat er die Zürcher Festspiele eröffnet. Hans Neuenfels, ein Urgestein der Regie, der auch immer wieder für Aufruhr sorgte, Jennifer Kakschore.
Ja, der 72-jährige Hans Neuenfels ist Regisseur von Schauspiel, Film und Oper und seine Skandalliste ist relativ lang. Im Jahr 2006 sorgte seine Idomeneo-Inszenierung in Berlin für Aufruhr, und zwar wegen eines auf der Bühne abgeschlagenen Mohammed-Kopfes. Die Inszenierung wurde dann auch abgesetzt. In den 80ern löste seine Aida-Interpretation ebenfalls einen Skandal aus. Er zeigte die Titelheldin als staubsaugende Haushälterin. Und blickt man noch weiter zurück in die 60er, Da veranstaltete er Happenings, die das Establishment angriffen und zu tumultartigen Szenen auf öffentlichen Plätzen führten.
Nichtsdestotrotz, Hans Neuenfels ist bis heute ein gefragter Regisseur, aber er ist auch ein Autor.
Ja, Neuenfels studierte Regie, liebäugelte aber auch immer schon mit dem Schreiben. Er schrieb Theaterstücke, einen Roman, seine Autobiografie, Essays, doch ganz am Anfang stand seine Lyrik. Als 18-Jähriger erschienen unter dem Titel Ovar und Opium seine Gedichte. Auf die Frage, ob Ovar und Opium eine Art Metapher für sein Leben sei, antwortete er vor ein paar Jahren gegenüber SRF 2 Kultur.
Nein, das kann man nicht so sagen, aber auf jeden Fall hat es immer etwas gegeben, was ich sehr geliebt habe. Das war das Rauschhafte und das dem Leben generell Verwandlung abzuringen. Also das etwas, was nicht nur Wirklichkeit ist, sondern was verzaubert ist oder was verwandelt ist oder was sich verändert, was sich bewegt, was einen übersteigt.
Hans Neuenfels im Jahr 2005. Man hört es, er hat viel geraucht in seinem Leben. Er hat es auch gesagt, das Rauschhafte sei etwas, das er sehr liebe. Neuenfels hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er neben dem Kettenrauchen auch dem Alkohol sehr zugeneigt ist.
Neuenfels, der Skandalregisseur, ist ein Mann, der wirklich aneckt.
Ja, und das bereits seit seiner frühen Kindheit und mit erstaunlichem Selbstbewusstsein. Sein Tagebuch als kleiner Junge begann er folgendermaßen: Ich bin 9 und neugierig und heiße Neuenfels. Ein Rebell, der Rebell aus Krefeld, der sich als Gymnasiast übrigens, Zitat, aus gesundheitlichen Gründen vom Mathematikunterricht hat befreien lassen. Anarchistisch und furchtlos schon in frühesten Jahren.
Und sein neuester Streich ist wohl zwar kein Skandal, aber man kann ihn dafür sehen in Zürich im Rahmen der Zürcher Festspiele im Schiffbau, das nächste Mal am Dienstag.
Der Jazzflötist Sam Most ist tot. Der Musiker sei bereits am Donnerstag in einem Spital bei Los Angeles gestorben, heißt es in einer Mitteilung. Sam Most war 82 Jahre alt und gilt als Pionier der Jazzflöte. Der Flötist Sam Most, der 82-jährig gestorben ist. Most spielte mit den Großen des Jazz und sorgte dafür, dass die Flöte in der Jazzmusik einen festen Platz hat. Der Musiker beherrschte noch eine besondere Kunst. Er konnte gleichzeitig auf der Flöte spielen und dabei die Melodie summen. In Deutschland fordern Kulturschaffende ein Ende der Unruhen in der Türkei. Bitte schauen Sie nicht zu. Diesen Appell richteten Schauspieler, Filmemacher und Schriftstellerinnen an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einem offenen Brief wird Merkel aufgefordert, sie solle für ein Ende der Gewalt in der Türkei eintreten. In einem weiteren Brief an den türkischen Staatspräsidenten fordern die Kulturschaffenden, der Staatspräsident solle die Gewalt in der Türkei beenden. Den Appell haben neben dem deutsch-türkischen Regisseur Fatih Akin auch Film- und Theaterleute wie Dani Levy und René Polesch unterzeichnet. Ein Dachdecker in den USA hat einen wertvollen Fund gemacht. In einer Dachisolierung fand er einen historischen Superman-Comic. Das Heft von historischem Wert wurde versteigert, und zwar für $175.000. Es handelt sich um eine Erstausgabe des Heftes von 1938. Der erste Superman-Comic erschien 1938 und kostete damals 10 Cent.
Manche wollten es immer schon gewusst haben, jetzt wissen wir es tatsächlich, dass der US-Geheimdienst unsere E-Mail liest, Facebook-Aktivitäten verfolgt oder Skype-Gespräche mithört. Große Internetfirmen wie Microsoft, Yahoo, Google oder Apple stellen der US-Regierung Benutzerdaten direkt zur Verfügung. Das alles läuft unter dem Programm PRISM. Was es heißt, plötzlich keine Privatsphäre mehr zu haben, weiß keiner besser als der amerikanische Künstler und Professor für digitale Kultur Hassan Elhani. Er lebt seit 10 Jahren vollständig öffentlich. Thomas Heckler hat ihm nachspioniert.
Hassan Elhani hat den Spieß umgedreht. Vor 10 Jahren geriet er ins Fahndungsraster des FBI, weil er einen arabisch klingenden Namen hat und jährlich etwa 100.000 Flugmeilen zurücklegt. Nach einem Rückflug von Westafrika wurde er tagelang festgehalten und verhört. Um eine weitere Festnahme zu vermeiden, beschloss er, sein ganzes Leben öffentlich zu machen.
I wrote this little software that tracks me in real time, and you can see exactly where I am, what I'm doing, the meals I've just eaten. You can see the airports I've just transited through, or you can see the toilet I just used a few moments ago.
Sein Standort wird via GPS übermittelt und auf seiner Webseite auf einer Karte angezeigt. Auch sein restliches Leben ist öffentlich. Hunderte von Mahlzeiten sind da zu sehen, die Elahi zu sich genommen hat. Indisches Essen, Salate, Spiegeleier. Dann viele ungemachte Betten in typischen Motelzimmern und sogar jede Toilette, die Elahi benutzt hat. Sein Projekt zeigt die Absurdität des gläsernen Menschen. Die Sinnlosigkeit, wenn alle noch so uninteressanten Handlungen aller Menschen öffentlich sind.
The only way we can actually regain some of our privacy in this digital world is to give it up, is to become open about it, is to let it all out there, because so much of my life is public. I am completely anonymous.
Gerade weil jedes Detail seines Lebens vollständig öffentlich sei, sei er komplett anonym. So die These von Hassan Elahi. Und wenn man sich auf seiner Webseite in die Rolle eines FBI-Agenten versetzt und seine Handlungen beobachtet, kann man ihn verstehen. Schon nach kurzer Zeit starrt man desinteressiert auf den Bildschirm. Wo Elahi wann was gegessen hat oder welche Toilette er benutzt hat, ist plötzlich völlig irrelevant und uninteressant. Er vergleicht sein Leben mit einer Stadt, in der niemand Vorhänge an den Fenstern hat. Niemand bleibe deswegen vor einem offenen Fenster stehen und starre hinein.
There's many parts of the world where if you walk down a street, there really are no curtains in the windows. No one stands in front of a window and stares in. People just walk by because there's so many windows that are open.
Das mag stimmen, aber sein radikaler Ansatz trifft vermutlich nicht auf alle Bereiche zu. Elahis Vorliebe für indisches Essen mag uninteressant sein, aber was ist mit dem Bankauszug seines Kontos? Was mit dem privaten Mailverkehr zwischen ihm und seinem Arzt? Solche Dinge sind auf seiner Webseite nicht ersichtlich. Seit 10 Jahren macht er eigentlich nur das, was heute jeder tut: sagen, wo er ist und Essen fotografieren. Dennoch zeigt sein Projekt, je mehr solche Non-Informationen verfügbar sind, desto schwieriger wird es, die relevanten Daten zu erkennen. Früher bedeutete Privatsphäre alles für sich behalten, nichts sagen. Heute haben wir diese Wahl gar nicht mehr, da in der digitalen Welt viele Daten von uns so oder so öffentlich sind.
If we don't identify and we don't define ourselves, it is dangerous and often it is just outright wrong when someone else does the definition.
Umso wichtiger sei es deshalb, so Elahi, dass wir unser digitales Ich selbst formen, selber in die Hand nehmen, was von uns öffentlich ist. Sonst tue das jemand anders und das sei gefährlich und meistens zudem auch falsch.
Wirtschaftskrise, Steuerdebatten, die Zukunft des Kapitalstandorts Schweiz. Die in den Medien allgegenwärtigen Themen wurden in der ausklingenden Spielzeit auch im Theater verhandelt. Karl Linder blickt auf 3 Beispiele zurück.
Das Theater als ehemalige Illusionsmaschine ist von der Gegenwart und ihren Krisen längst eingeholt worden. Es stellt sich heute den wirtschaftlichen und sozialen Fragen auf und auch hinter der Bühne. Katrin Weser ist Dramaturgin am Zürcher Theater Gesnerallee und fühlt diesem Trend den Puls.
Welchen Nutzen muss Kunst haben? Muss Kunst verwertbar gemacht werden oder eben gerade nicht? Oder weigern wir uns, uns verwerten zu lassen? Also sowohl auf der Bühne, aber natürlich auch im Privat- und im Arbeitsleben. Also inwieweit schlittert man als Künstler an prekären Situationen und an prekären Leben vorbei? Inwieweit will man das weiterhin so betreiben oder eben nicht?
Verwerte dich, proklamierte die Gesnerallee im Dezember mit einem Festival, an dem der Theaternachwuchs genauso vertreten war wie Social Entrepreneurs, die sich onstage in Kunstprojekte einkaufen konnten. Mit «Ausbrennen», einer jungen Produktion aus Gießen, kam das allgegenwärtige Burnout auf die Bühne, multimedial, selbstkritisch und verblüffend sinnlich.
Zwischen Arbeit und Privat. Komm auch du dazu, es ist schaurig schön hier.
Auch an den großen Häusern kamen Wirtschaftsthemen zur Sprache. Am Theater Basel etwa ließ das deutsche Enfant terrible Volker Lösch in einer chorischen Empörung Bekenntnisse von Basler Bankern rezitieren. Mit Urs Widmer kam am Theater St. Gallen jener Autor zu Wort, der schon 1996 mit Top Dogs gezeigt hatte, dass arbeitslose Manager zündender Theaterstoff sind. In seinem neuen Stück «Das Ende vom Geld» schreibt Urs Widmer die Bankengeschichte zu Ende, als rabenschwarze Persiflage auf das Weltwirtschaftsforum. Zu sehen gab es in St. Gallen eine aufwendige alpine Apokalypse mit Kunstschnee und fliegenden Schafsköpfen. Bei der Ausstattung wurde nicht gespart. Sparen, aber wo? Schulden abbauen, aber wie? Steuern eintreiben, aber bei wem? Visionen, wie sich die Gesellschaft aus dem kommerziellen Desaster herausmanövrieren kann, waren in der ausklingenden Spielzeit kaum zu sehen. Für Dramaturgin Katrin Weser von der Gessnerallee, dem wichtigsten Haus für die freien Theater in der Schweiz, ist das kein schlechtes Zeichen.
Ich glaube daran, dass natürlich, dass wir an den Punkt kommen oder beziehungsweise immer weiter Visionen durchsetzen werden und dass selbst die Verweigerung, in Visionen zu zeigen, schon wieder visionär ist und einen großen Denkraum frei macht.
Ein Tag hat 24 Stunden, also 3600 mal 24, das macht 86.400 Sekunden pro Tag. Ein Jahr hat aber, wie bekannt, 365 Tage. Das macht mithin 31.536.000 Sekunden pro Jahr.
Der Beitrag von Kalinda über Wirtschaftsthemen in der ausklingenden Theatersaison. Morgen geht's in unserer Sommerserie «Das war die Spielzeit» weiter mit einem Beitrag über die soeben mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnete junge Schweizer Theaterautorin Katja Brunner. Knallkopf nennt der Spiegel einen schillernden Popmusiker, Jennifer Kakshuri.
Die Rede ist vom US-amerikanischen Star Kanye West. Jahrgang 77, aus Atlanta, aufgewachsen in Chicago. Kanye West ist Rapper, Sänger, Musikproduzent und, wie es sich gehört für viele Stars und Sternchen, auch Modedesigner. Er gilt als Erneuerer des Hip-Hops und hat rund 20 Millionen Alben in knapp 10 Jahren verkauft, rund 21 Grammys hat er erhalten und am ehesten kennt man diesen Hit von ihm. Kanye West mit Stronger. Er wurde American Mozart genannt, weil er als begabtester Musiker seiner Generation gilt. Nun schreibt der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe, es klinge so, als wolle Kanye West mit seinem neuen Album seine Karriere zerstören. Im Artikel wird das Ego des Popstars als schillernd beschrieben, er pendle zwischen Größenwahn und Arroganz und sage Dinge wie, er wäre heute eine Figur in der Bibel. Sein neues Album heißt denn auch Jesus und die Musik auf diesem Album klinge aggressiv, unversöhnlich und düster. Diese neue Platte sei Antipop, ein kompromissloser Wutausbruch gegen diese Welt. Im Artikel im Spiegel steht zudem, es sei bekannt gewesen, dass der Musiker eine Macke habe. Man habe es ihm verziehen, die Musik mache vieles wett, doch jetzt habe Kanye West aus seinem Knall Musik gemacht. Die neue CD sei als Gesamtkunstwerk zwar vielleicht interessant, sie sei aber vor allem wichtigtuerisch und theoretisch interessanter als praktisch hörbar. Übrigens war Kanye West letzte Woche an der Art Basel zu Gast, dort rappte er a cappella.
Die Zürcher Festspiele, die soeben begonnen haben und sich ganz Richard Wagner widmen, sind in den Zürcher Zeitungen Thema heute.
Der Tagesanzeiger hat einen Auszug aus der Eröffnungsrede der Festspiele abgedruckt. Gehalten hat sie Richard Wagners Urenkelin Nike Wagner. In der Neuen Zürcher Zeitung findet man neben einer Theaterkritik zum Festspielauftakt im Schiffbau auch einen Besuch in der Tonhalle. Die NZZ bewegt sich in der Pause zwischen festlich gekleidete Gäste im Foyer, nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch bei Küppli und Canapé gab es nämlich Wagner zu hören. Und zwar eines der Wesendonk-Lieder, statt von einer Sängerin interpretiert, eine Bearbeitung für 16-stimmigen Chor. Die NZZ ist begeistert von dieser Bearbeitung, doch, so schreibt die Zeitung, im Saal kochten die Farben. Spiel und Gesang überzeugten ebenso wie das Programm, das mit weniger bekannten Werken Wagners bestückt war.
Und die Zürcher Festspiele, die dauern noch bis Mitte Juli.
Wenn man das Greisenalter erreicht hat, kommt als Vorzug hinzu, sich nichts mehr beweisen zu müssen, ja, sich unterbieten zu dürfen. Dieser Satz stammt vom 85-jährigen deutschen Philosophen Udo Marquardt. Er hat im Laufe seines Arbeitslebens immer wieder das Thema Alter aufgegriffen. Er hat Vorzüge mit Nachteilen des Alters aufgewogen. Marquardts Gedanken zum Altern sind jetzt in einem Buch gesammelt erhältlich. Der Buchtipp von Heini Vogler.
Udo Marquardt ist ein wertkonservativer Philosoph. Er bekennt sich offen zum Liberalismus und zur Bürgerlichkeit. Dieser Denker verweigert sich bis heute revolutionärem Utopismus und fundamentaler Gesellschaftskritik. Gerade die existenzielle Erfahrung der Sterblichkeit hat ihn in dieser Grundhaltung bestärkt. Insbesondere das Alter erlaube es dem Menschen, Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie sei. Jeder Mensch ist der Zukunftsverminderung unterworfen, meint der Philosoph Marquardt. Für ihn selbst ist das Altern beschwerlich, ohne Aussicht auf Besserung, also mehr Ende als Ziel. Es mutet schon fast existenzialistisch an, wenn Marquardt das Leben insgesamt eher als Zumutung erachtet, denn als Gelingen. Das Alter öffne einem die Augen für diese desillusionierende Sicht endlicher menschlicher Existenz, mit dem Tod als letzte Vergeblichkeit aller Mühen. Man könnte mit Marquardt folgern, dass uns erst das Alter unerbittlich lehre, wie vergänglich der Mensch sei. Der Philosoph sagt dazu, jedermanns gewissenste Zukunft sei der Tod, wir sind zum Tode. Marquardt besteht darauf, dass es zum Alter gehöre, über das Alter nachzudenken. Er nennt das Alter Lebensperiode des Zukunftsschwundes. Alte Menschen wissen, dass die Zeit eben nicht mehr endlos weitergehe angesichts der endlichen Frist bis zum Tod. Marquardt kann dem Alter aber auch Positives abgewinnen. Der Vorteil des Alters sei, sagt er, dass man ungehemmt reden und schreiben könne, wonach einem der Sinn sei. Alte könnten also schamlos offen sein, wie er einmal in einem Vortrag beteuerte. In diesem Reklambändchen findet sich auch ein Interview des Herausgebers Franz Josef Wetz mit dem 85 Jahre alten Marquardt. Darin spricht der Philosoph nochmals rückblickend auf Schatten- und Sonnenseiten des Alters. Auf die Frage, haben Sie Angst vor dem Sterben, antwortete Marquardt entwaffnend offen, ja, ich habe Angst vor dem Sterben, weil das ausgesprochen unangenehm werden könnte.
Udo Marquardt, Endlichkeitsphilosophisches über das Altern. Erschienen ist das Buch beim Reklam Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Man kann es sich nur schwer vorstellen, aber Fangesänge im Fußballstadion haben tatsächlich etwas mit der mittelalterlichen Jagd zu tun. Und die NASA hat das ebenfalls, nämlich den Ausdruck Tally-ho. Wie das kommt, weiß Raphael Zinder.
Zum ersten Mal begegnete ich der Wendung Tally-ho im Letzigrundstadion. Es stand 0-0. Die Südkurve war erwartungsfroh und sang die 11 Weiß-Blauen in die Offensive. Tally-ho. Aus Rücksicht auf Ihre Ohren versuche ich hier nicht, dieses schöne Lied, und das meine ich wirklich, nachzusingen. Tally-ho, das passte, wie ich hinterher feststellte, denn ursprünglich bedeutete der Ausdruck, erste Hypothese, dass die Jäger den Fuchs oder den Hirsch gesichtet hatten, weil er d'ailleurs gekommen war, modern, hors d'ailleurs, aus dem Dickicht. Oder, zweite Hypothese, d'ailleurs, die d'ail, also die Größe des Tiers, ist hoch, also sichtbar. Im Frankreich des 13. Jahrhunderts lautete dieses Wort, das Jäger heute noch verwenden, verschliffen d'ailleurs. Britische Wörterbücher verzeichnen den Erstbeleg im Englischen fürs Jahr 1772, ebenfalls in der Jagdsprache. Es ist das Zeichen, dass das Wild gesichtet ist. Somit passt's zum Fußball. Die Fans rufen die Spieler auf, das Ziel zu attackieren, den Ball und vor allem das gegnerische Tor. Unter englischsprachigen Piloten im Zweiten Weltkrieg bedeutete Tally-ho dasselbe, Feindflugzeug oder Bodenziel gesichtet. In der Luftfahrt bedeutet's heute Ähnliches. Im Funkverkehr bestätigt der Ausdruck, dass der Pilot ein anderes Flugzeug gesichtet hat. Und auch im Weltraum ist Tally-ho geläufig, bei der NASA. Die Astronauten melden mit diesem Ausdruck, dass sie andere Flugkörper erblickt haben. Eine lange und vielfältige Wortkarriere, vom jagenden französischen Adel übers Fußballstadion bis in den Weltraum.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.